Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Wir sind hier, damit wir irgendwie was verändern können, weil man sich ein bisschen ohnmächtig fühlt, wenn diese ganzen Politiker Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft beeinflussen. Und wir daran ja nicht so viel ändern können, aber wir können hier sein und wir können dafür auf die Straße gehen.
Dass die Schüler so mobil machen, finde ich grandios.
Ich bin total beeindruckt von diesem ganzen Protest. Ich finde das sensationell, dass die jungen Leute für ihre Zukunft streiken.
The politicians and the people in power have gotten away with not doing anything to fight the climate crisis. But we will make sure that they will not get away with it any longer. We will continue to school strike until they do something. And we are striking because we have done our homework and they have not.
Ja, Greta Thunberg, die Begründerin der Fridays for Future-Bewegung, haben wir da gerade noch gehört. Sie steht immer noch an der Spitze der Proteste. Streiken, um die Entscheider dazu zu bewegen, endlich etwas zu tun. Vorwiegend junge Menschen gehen dafür seit Monaten auf die Straßen. Was müssen wir dringend ändern? Was sind die Forderungen der Jugend? Darum soll es heute gehen in der Lebenszeit, an der Sie sich wieder beteiligen können, indem Sie anrufen. 00800 4464 4464, kostenfrei aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland. In der kleinen, von meinem Kollegen Alfred Schmitz zusammengestellten Collage hat man es auch schon gehört. Auch ältere Menschen sind durchaus begeistert, unterstützen die Proteste. Was halten Sie davon, von den Zielen, den Forderungen? 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer und Sie können auch eine E-Mail schreiben, dann an diese Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit einer Rückrufnummer, damit wir Sie gegebenenfalls dann in die Sendung stellen können. Ich bin Petra Enzminger und freue mich, wenn Sie sich beteiligen und auch auf jeden Fall zuhören. Und mit dabei sind heute hier einmal im Studio Aaron Goldbach. Er ist Mitglied im Vorstand der Bund Jugend NRW, also des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Herzlich willkommen. Denn es gibt ja viele junge Menschen, die auch sich einsetzen, nicht nur über die Freitags-Schulstreiks ihren Unmut kundtun wollen, sich engagieren wollen. Gehen Sie dennoch auch mit freitags auf die Straßen?
Ja, auf jeden Fall sind wir, glaube ich, die meisten von uns auch freitags dabei. Je nachdem, wo wir wohnen, eben wir sind ja ganz verteilt sozusagen in ganz Deutschland eigentlich und ja, unterstützen das auf jeden Fall mit.
Der Klimaschutz verbindet. Aus Berlin zugeschaltet ist uns einmal Klaus Farin. Er ist Publizist und Verleger, Mitbegründer des Archivs für Jugendkulturen, das er auch lange geleitet hat. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und neben Ihnen sitzt Carla Remzma. Sie ist Studentin und sehr aktiv in der Fridays for Future-Bewegung. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn ich sage, sehr aktiv in der Bewegung, helfen Sie uns, das plastischer zu machen. Welche Rolle nehmen Sie da konkret in der Organisation ein? Sie sind in Münster aktiv.
Genau, ich bin in Münster aktiv, habe da auch angefangen mit den ersten Streiks irgendwie und da am Anfang hat man irgendwie alles auf einmal gemacht, so eine Facebook-Seite erstellt und betreut und Bilder hochgeladen und die Demo angemeldet und einen Lautsprecher organisiert und Flyer verteilt und alles und jetzt sind wir natürlich viel, viel mehr Leute als am Anfang und da verteilt sich das irgendwie ein bisschen. Ich mache immer noch einerseits in Münster ganz viel, aber engagiere mich auch zum Beispiel, es gibt deutschlandweit arbeitende AGs, die sich um zum Beispiel Pressearbeit und die Beantwortung von E-Mails oder so kümmern und auch solche Sachen macht man und hängt dann irgendwie ab und zu in Telefonkonferenzen mit anderen Gleichgesinnten und überlegt sich, wie man denn so weitermachen könnte.
Und zwischen den Zeilen hört man es ganz klar raus, es ist viel Arbeit, weil eben auch durchaus das Interesse mit der Zeit so groß geworden ist. Hat Sie das selbst überrascht?
Total. Also es hat alles angefangen damit, dass diese Rede von Greta Thunberg auf der Klimakonferenz in Katowice irgendwie viral gegangen ist auf Social Media und dann dachte man so, ach, so einen Streik könnte man irgendwie auch mal organisieren und das erste Mal war es irgendwie so ganz trist und dann standen da so 10 Leute im Rieselregen und dann hat man es einmal groß gemacht und plötzlich kam statt 100 erwarteten Leuten irgendwie 1000 und man dachte so, okay, aber jetzt ebbt es auch wieder ab, Kohlekommission ist durch, ist alles irgendwie ein bisschen semi, aber irgendwie ist auch Februar und schlechtes Wetter und alles trist und dann ging es aber irgendwie mal weiter und es wurde jedes Mal irgendwie wieder größer und größer und größer und immer hat man gedacht, okay, jetzt noch der eine Streik und das einmal irgendwie groß und dann wird es auch weniger und das hört gar nicht auf, damit hätte man irgendwie nie gerechnet, aber es zeigt auch, und es ist sehr schön zu sehen, dass man irgendwie nicht alleine ist mit diesem Anliegen für das Thema, sondern dass immer mehr Leute auch sagen, ja, für mich ist das auch wichtig und ich gehe dafür auch auf die Straße und dass man ganz, ganz breite Unterstützung hat und auch immer noch Leute dazugewinnen kann.
Und das ist auch weiter so, dass das anwächst?
Definitiv. Also wir sehen das, dass sich immer noch neue Ortsgruppen gründen, auch echt irgendwie in kleinen Städten, wo das teilweise erst 1, 2, 3 Leute zusammen machen und da dann irgendwie zu 10 streiken. Und das werden, auf der einen Seite werden es neue Städte und auf der anderen Seite merkt man es auch, dass die Streiks im Zweifelsfall in den Städten, also wenn man sich die großen Streiks irgendwie anguckt, die wir gehabt haben, tendenziell eher größer geworden sind und mehr Städte irgendwie gestreikt haben an großen Streiktagen. Und das, da kommen immer noch neue Leute dazu. Jetzt haben wir ja für den 20. September aufgerufen, dass eben explizit auch alle Erwachsenen, die natürlich sowieso schon immer eingeladen waren zu kommen, jetzt wirklich kommen sollen, weil wir brauchen das. Kurz danach ist der UN-Klimagipfel und wir brauchen alle Leute auf den Straßen, um eben zu zeigen, hey, so kann es klimapolitisch nicht weitergehen. Und dafür mobilisieren wir auch mit Gewerkschaften und so. Und auch da erreicht man nochmal neue Leute und bekommt auch wieder Unterstützung. Und deswegen wächst es immer noch.
Und die Jugend und ihre Forderungen, heißt es bei uns im Untertitel dieser Sendung. Wir haben Greta Thunberg gerade gehört, die auf Englisch ja sagt, es geht darum, die Entscheider zum Handeln zu bewegen. Also das heißt, Druck auf sie auszuüben. Was sagen Sie, um was geht es den jungen Leuten?
Es geht als allererstes um unsere Zukunft, die aktuell, wenn man sich die Prognosen von der Wissenschaft anguckt, absolut bedroht ist. Wir sind in einer super kritischen, dramatischen Lage, wenn man es so sagen möchte. Und gleichzeitig haben wir die Mittel und Wege in der Hand. Wir haben einen internationalen Vertrag, das Pariser Klimaabkommen von 2015, was genau sagt, okay, wie können wir das schaffen, irgendwie das, die Klimakrise eben sozusagen so zu bewältigen, dass wir irgendwie, wir werden Folgen spüren, aber eben nicht so dramatische. Dafür brauchen wir das 1,5-Grad-Ziel. Und um das einzuhalten, brauchen wir aber eben ganz, ganz viel politischen, systematischen Wandel, der sagt, okay, wir subventionieren nicht mehr Kohle, Öl und Gas, wir investieren nicht mehr in sowas, wir stellen um auf erneuerbare Energien und fördern das, wir haben eine Verkehrswende, eine Mobilitätswende, wir brauchen im Agrarbereich ganz viele andere Sachen. Und das passiert aber nicht. Und es wird die ganze Zeit gesagt, ja, die Einzelperson hier und da und China, ah, was sollen wir denn machen, wenn China irgendwie nicht so viel macht? Und das kann nicht sein und wir brauchen... Natürlich, klar, das können wir nur international lösen, aber es wird A, nicht die Einzelperson richten können, weil solange irgendwie der Staat Kohle, Öl und Gas subventioniert, wird es nicht reichen, wenn ich irgendwie auf mein Schnitzel verzichte oder so. Und genau da setzen wir an, um zu sagen, wir brauchen so viel systematischen Wandel, dass auch ein klimafreundliches Leben einfach möglich ist, dass es sozial gerecht wird. Und um da eben anzusetzen, appellieren wir an die Politik, weil die sozusagen die Entscheiderinnen und Entscheider sind, die das mit ihrem politischen Handeln verändern können.
Und was wir dringend ändern müssen, die Jugend und ihre Forderungen, wir haben es schon gehört, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Im Moment ist es ja ein Magnet, regelrecht, wie Sie es beschrieben haben, dass die Schülerinnen und Schüler und nicht nur die, sondern auch Studierende sich dieser Fridays for Future Bewegung anschließen. Aber nicht wenige junge Menschen zieht es eben auch in die Jugendorganisationen von Verbänden und Parteien. Aaron Goldbach, Vorstandsmitglied der Bundjugend NRW. Wenn man so guckt, was bewegt die Jugend eigentlich, in das Engagement reinzugehen? Was war es bei Ihnen?
Also ich glaube, da kommt eine ganze Gemengelage zusammen. Ich kann mich da eigentlich Carla nur anschließen, was sozusagen die Forderungen angeht, aber auch sozusagen, dass wir auf vielen Ebenen aktiv werden müssen. Ja, also es ist nicht nur, und also es ist schon ein Hauptziel von mir, Umwelt- und Naturschutz, aber auch Tierrechte, aber es ist eben nicht nur das, sondern es geht darum, die ganze Gesellschaft anders zu gestalten, weil so wie wir unser Leben führen, ist es eben schlecht für den Planeten sozusagen, ist es aber auch schlecht für die Menschen, die auf diesem Planeten leben und es kann so nicht weitergehen.
Also das heißt, es ist durchaus grundsätzlicher, wie es die Carla Remsma auch schon beschrieben hat, ein systemischer Wandel sozusagen. Man will das Gesamtkonzept verändern.
Ja, auf jeden Fall. Also sozial-ökologische Transformation ist das Wort, was da die Bundjugend oft benutzt. Und das bedeutet eben, die ganze Gesellschaft sozial und ökologisch zu transformieren. Also da auf allen Ebenen anzusetzen, weil es reicht nicht, wenn man sagt, ja, wir schaffen ein neues Naturschutzgebiet hier und dort oder wir versuchen, eine einzelne Art irgendwo zu retten, sondern es ist auch, also man muss die systemischen Grenzen sozusagen erkennen und auch sehen, wie die unseren Planeten zerstören. Man kann jetzt da die Braunkohle als Beispiel nehmen, wo sozusagen eben nicht nur eine Landschaft zerstört wird und nicht nur in Anführungsstrichen viele tausend Menschen vertrieben werden, sondern das hat einfach globale Auswirkungen. Ja, also das Rheinische Braunkohlerevier, wir sind ja hier ganz nah, ist halt eben der größte CO2-Emittent in ganz Europa. Das ist also das meiste CO2 wird dort in die Luft gepustet. Und das verteilt sich eben natürlich global. Ja, das bleibt nicht in Deutschland, sondern das verteilt sich. Und da geht es dann allen schlechter dadurch sozusagen.
Wenn man das zusammenfassen kann, dann haben Sie beide eigentlich auch formuliert, dass das, was wir gerade leben, eben zum einen keine gerechte Lebensweise ist, wenn man auf die Gesamtheit der Bevölkerung guckt, der Weltbevölkerung guckt, und zum anderen eben wir uns tatsächlich die Grundlage entziehen. Das heißt, es ist schon eine sehr grundsätzliche Forderung, die Jugend da stellt. Klaus Farin, Sie sind Publizist und Verleger mit dem Schwerpunkt Jugendkultur. Es gab ja mal diesen Spruch, macht kaputt, was euch kaputt macht. Ein Satz, den Sie sicher gut kennen. Jugendprotest ist Ihnen auch persönlich ja nicht fremd.
Ja, ich bin alt genug, um ihn noch zu kennen.
Würden Sie sagen, das ähnelt dem, was Sie empfunden haben, als Sie noch protestiert haben, als junger Mann?
Also interessanterweise sind Jugendliche heute ja eigentlich ganz anders drauf. Das heißt, ihnen geht es gar nicht so um eine fundamentale Opposition. Sie sind nicht mal institutionenfeindlich, auch wenn nur noch 1% sich vorstellen können, sich in Parteien zu engagieren. Aber es liegt ja in der Regel an dem Zustand der Parteien und nicht an den Jugendlichen selbst. Dass sie jetzt so wütend und empört sind, hängt einfach mit den Zuständen zusammen, dass sie keine andere Lösung mehr sehen, dass sie eben sehen, dass die großen Verbände, die Politik und so einfach sich ihrer Probleme nicht annimmt, dass sie nicht gehört werden. Und deswegen gibt es so einen, denke ich, so einen großen Aufstand auch jenseits der klassischen Strukturen und Verbände.
Der Soziologe Armin Nassé, der findet an Fridays for Future genau das auch faszinierend, dass sie ja auch nicht so tun, als könnten sie die Konzepte selbst entwickeln. Zitat von ihm, es ist auch keine totale Antibewegung wie frühere Protestbewegungen. Sie skandieren eben nicht, macht kaputt, was euch kaputt macht. Und sie sind nicht gegen die Gesellschaft oder den politischen Apparat. Im Gegenteil, sie adressieren den Apparat und seine Instanzen. Das finde ich insofern ganz spannend. Weil, das hat Carla Remzmer ja auch gerade beschrieben, für den 20. September sind auch die Erwachsenen eingeladen. Brauchen sie die? Ist das das, was möglicherweise einen Unterschied auch macht zu früheren Protesten, dass man eigentlich das Establishment mit einbeziehen will? Carla Remzmer, was würden Sie sagen? Oder ja, Klaus Farin.
Es hat sich ja eigentlich umgedreht. Also gegen die Gesellschaften, gegen die Menschen hier ist ja eigentlich die Politik in ihrer Bildungsresistenz, was die Jugendlichen fordern, ist ja eigentlich nur, dass Politik wieder ihren Job macht, nämlich eben die Probleme, die da sind, die Karla ja auch beschrieben hat, die ja existenzielle Probleme sind, wirklich ernsthaft löst und nicht nur in Sonntagsreden, so wie das Lindner gesagt hat, naja, wir finden es ja toll, wenn Jugendliche sich engagieren, aber eigentlich haben sie keine Ahnung, sie sollen es den Experten überlassen. Und das war ja gerade spannend, dann haben die Experten sich gemeldet, nämlich mehrere 10.000 Wissenschaftler haben gesagt, ja, die Jugendlichen haben recht, was ja Greta auch eben in diesem englischen Statement gesagt hat, ihr Politik habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Also es ist eigentlich eine umgekehrte Forderung, die Politik fordern sozusagen, oder die Fridays fordern sozusagen die Politik auf, wieder ein Teil der Lösung zu werden und wieder sich um ihren Job zu kümmern.
Aber dahinter steckt ja auch die Hoffnung, dass sich die Welt als Ganzes retten lässt. Eine zu große, hochgeschraubte Hoffnung?
Naja, es ist immer eine Frage des persönlichen Optimismus oder Pessimismus. Wir haben natürlich einerseits eine dramatische Situation wie nie zuvor. Dem ist einfach so. Es ist nicht nur irgendeine Dystopie zu sagen, dass es jetzt von Jahr zu Jahr schwieriger und schlimmer wird. Wir hier in Mitteleuropa werden es später mitbekommen als andere Länder. Wir erleben es ja jetzt schon, dass ganze Inseln entvölkert werden, es Überschwemmungen gibt, extreme Temperaturschwankungen, die wir ja hier noch gar nicht so spüren, aber es wird uns auch erreichen. Also die Situation ist dramatisch. Andererseits, und das zeigen ja auch die Fridays, sie sind ja nur deshalb so erfolgreich, weil sie Erwachsene ansprechen, weil auch die Erwachsenengesellschaft mehrheitlich nervös geworden ist und gemerkt hat, da geht mächtig was schief und wir müssen jetzt was machen. Und das bietet natürlich eine riesige Chance, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der Alte, muss man ja einfach so sagen, alles bestimmen. Und das haben die Fridays jetzt geschafft, auch mit Unterstützung eben von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und vielen anderen, auch Erwachsene zu erreichen. Und darin liegt eine Chance. Ich glaube, dass die Gesellschaft ähnlich offen ist wie Ende der 60er Jahre für einen radikaleren Wandel und für auch radikalere Problemlösungen. Die einzigen, muss man eben leider sagen, die da noch dazwischen stehen, ist zurzeit die bildungsresistente Politik.
Das heißt, die Politik muss noch wachgerüttelt werden, damit was passiert. Aber was soll denn dann tatsächlich konkret passieren? Carla Remsma, wenn man sich das genau anguckt, Sie haben viel formuliert. Aber es geht natürlich auch um die feinen und konkreten Dinge. Welche Hoffnungen setzen Sie da im Moment in die Politik?
Es ist irgendwie ganz absurd auf der einen Seite, wenn man sich überlegt, welche Hoffnungen man in die Politik setzt, weil wir so stark irgendwie politische Institutionen, Politikerinnen und Politiker ja adressieren. Und gleichzeitig merkt man, dass alle schreiben sich Klimaschutz auf die Fahnen. Es gibt, abgesehen von der AfD, vielleicht keine einzige Partei, die sagt, wir wollen keinen Klimaschutz, wir finden das Pariser Klimaabkommen doof. Aber was Maßnahmen angeht, ist es total absurd. Deutschland hat Klimaziele sich gesetzt, die nicht mal im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen sind. Und die verfehlt es dann auch noch. Und das ist ein bisschen so ein tricky Weg, aber irgendwie auf der anderen Seite ist auch ganz klar, dass wir sagen, wir sind nicht die Leute, die jetzt irgendwie hier einen detaillierten Masterplan Klimaschutz ausarbeiten, aber wir können sagen, zum Beispiel so Sachen wie Kohleausstieg 2038, das ist komplett absurd. Damit ist es de facto unmöglich, die deutschen Klimaziele für 2030 zum Beispiel einzuhalten, und das würde nicht mal ausreichen für Paris. Wir brauchen den Kohleausstieg früher, wir brauchen ihn 2030, das ist möglich, das sagt auch die Bundesnetzagentur, die als staatliche Institution jetzt nicht für irgendwie radikale Thesen irgendwie meistens bekannt ist, sondern eben sozusagen, das ist eine verlässliche Quelle, die sagt, wir können das. Dann ist die Frage, warum hat die Politik nicht die Ambition zu sagen, okay, wir machen das auch. Und genau da arbeiten wir irgendwie drauf hin. Wir brauchen einen fairen Preis für CO2. Aktuell ist es so, dass CO2-Kosten von ungefähr 180 Euro pro Tonne verursacht für nachfolgende Generationen, die wir aktuell alleine tragen und oder tragen werden in Zukunft eben erst. Da brauchen wir einen gerechten Preis. Wir müssen verdammt nochmal so schnell wie möglich aufhören, fossile Energieträger zum Beispiel zu subventionieren. Das weiß kaum einer, dass das irgendwie passiert, und es ist auch absolut nicht mehr zeitgemäß. Und all diese sozusagen Forderungen, die jetzt kein konkreter Masterplan sind, aber da kann man sagen, okay, da wollen wir ansetzen, wie genau das ausgestaltet wird. Dafür braucht man Profis. Das sind wir nicht, das müssen wir aber auch nicht sein. Dafür gibt es irgendwie Beraterstäbe in den Ministerien, dafür gibt es Wissenschaft in Universitäten. Aber eben sozusagen zu sagen, diese Dringlichkeit, mit der das auch passieren muss, weil wir haben eben nicht mehr die Zeit zu sagen, wir entwickeln jetzt 28 Jahre lang irgendein Konzept, weil dann sind wir sind jetzt schon mitten in der Klimakrise und dann sind wir es noch viel mehr.
Jetzt haben wir keinen Politiker hier bei uns in der Mitte, aber wenn einer hier wäre, dann würde der vermutlich sagen, naja, wir haben natürlich auch Handlungszwänge, wir sind nicht so frei, wie wir gerne wären, wir sind in der Europäischen Union eingebunden, wir müssen Mehrheiten finden, politischer Alltag sieht eben auch entsprechend so aus, dass wir Kompromisse finden müssen. Was antworten Sie da?
Also wenn es um Mehrheiten finden geht, sollte es ja eigentlich ganz einfach sein, weil wie gesagt, alle schreiben sich Klimaschutz, Pariser Klimaabkommen auf die Fahnen. Da müssten sich relativ schnell Mehrheiten versammeln lassen hinter ganz vielen Konzepten, die irgendwie eindeutig Klimaschutz fördern. Natürlich gibt es Handlungszwänge in Institutionen, Demokratie ist langsam und sie ist auch aus guten Gründen irgendwie langsam, weil es ist irgendwie wichtig, dass man ganz viele Stimmen auch irgendwie anhört und auch Bedenken von allen Gruppen irgendwie mit einbezieht. Auf der anderen Seite muss man sich auch der Dringlichkeit der Lage irgendwie bewusst werden und dann vor allen Dingen anerkennen, dass wir mit so Symbolpolitik wie jetzt einem Plastikstrohhalmverbot, was eine gute Sache ist, aber Herrgott, Margot, damit werden wir die Klimakrise nicht lösen. Und dass man da dann auch sagt, okay, wir trauen uns auch irgendwie mal an die großen Dinge ran, eben Subventionen, eben Kohlekraft, eben wie fördern wir Mobilität, welche Mobilität wollen wir fördern und wie sieht es mit den Arbeitsplätzen aus, wie können wir da irgendwie eine sozial gerechte Transformation schaffen und irgendwie neue Arbeitsplätze, die aber zukunftsfähig und langfristig irgendwie haltbar sind, generieren. Und da muss man ran, aber da kann auch nur eine Politik ran, die das Selbstbewusstsein hat und sagt, wir können irgendwie Probleme lösen, wir haben die Kompetenz irgendwie auch auf unserer Seite. Und das ist was, was oft, glaube ich, so ein bisschen fehlt, weil alle so sind so, ja, aber so richtig, die Visionen auch fehlen.
Die Jugend und ihre Forderungen, darüber sprechen wir heute, was wir dringend ändern müssen. Und da soll eben die Jugend auch verstärkt eine Stimme bekommen. Wir haben Carla Remsma gerade gehört, Studentin in Münster für Politik und Wirtschaft in der Fridays for Future Bewegung sehr aktiv. Und Aaron Goldbach ist auch mit bei uns in der Runde. Er ist Vorstandsmitglied Bund Jugend NRW, studiert auch Politik und Philosophie in Bonn. Und Klaus Farin ist mit dabei, Publizist und Verleger, Mitbegründer des Archivs für Jugendkulturen. Und wenn Sie können Sie auch dabei sein, indem Sie uns anrufen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. www.greta-thunberg.de und gerne mit einer Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Was denken Sie über die Jugend und Ihre Forderungen aktuell? Darüber sprechen wir heute und ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, Ihre Meinung zu sagen, 00800 4464 4464 zu wählen oder uns eine E-Mail zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und da sind einige von Ihnen schon dieser Aufforderung auch gefolgt. Frau Schnabel hat uns etwa angerufen, 68 Jahre alt, und sie sagt, sie regt sich genauso auf wie die Jugendlichen. Politiker reagieren dümmlich. Sie spricht von menschlichem Versagen. Die Natur wird abgebrannt, die UNO muss handeln. In Deutschland werde viel zu wenig getan. Klaus Böttcher hat uns geschrieben, er ist begeistert vom Einsatz der jungen Menschen bei Fridays for Future. Er war schon mehrere Male in Berlin mit dabei. Sein Sohn wird 15 Jahre alt. Leider wurden die Kinder und Jugendlichen an seinem Gymnasium so eingeschüchtert, dass sie die freitäglichen Veranstaltungen jetzt meiden. Er ist solidarisch mit Fridays for Future und verteidigt diese sehr gute Bewegung wie eine Löwin ihre Kinder, so hat er uns geschrieben aus Berlin. Und Cynthia Greiner schreibt uns, Greta hat absolut recht, wenn sie sagt, dass ihr zwar alle Politiker und Journalisten zustimmen, aber keiner irgendwas Zählbares umsetzt. Warum wird der Flugverkehr immer noch subventioniert? Obwohl alle wissen, dass es die schädlichste Form der Fortbewegung ist. Und wenn jemand fliegen will oder muss, dann sollten doch wenigstens die Steuern und Abgaben erhoben werden. Darüber wird ja gerade auch diskutiert. Warum tut da niemand was? Warum machen die Medien, auch Sie, also wir, nicht mehr Druck? Und Aaron Goldbach, wir haben ja vor den Nachrichten schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, was sind die Forderungen und was tut die Politik, und Carla Remzma hat uns ja auch erklärt, dass das auch sehr wichtig ist, den Druck zu machen, dass die Konzepte auch von da kommen müssen und es gibt Ziele und die müssen jetzt eingehalten werden. Sie arbeiten mit bei der Bundjugend NRW, sind da Vorstandsmitglied und haben Möglichkeiten, direkt an die Politik auch zu gehen als Verbandsmitglied, auch wenn es die Jugendorganisation ist. Haben Sie da Chancen?
Genau, also die Frage ist immer, was ist so die Politik sozusagen? Also wir sind natürlich auf verschiedenen Ebenen aktiv. Es gibt ja die Bundjugend in fast allen deutschen Bundesländern und dann gibt es sie sozusagen nochmal auf Bundesebene. Die sitzen in Berlin und die sind auch tatsächlich teilweise recht nah an der Politik, werden in Ministerien eingeladen etc. und versuchen da Einfluss zu nehmen. Auf Landesebene sind wir zum Beispiel im Landesjugendring organisiert. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener Jugendorganisationen und versuchen so unsere politischen Forderungen, versuchen denen Gewicht zu verleihen. Genau, aber ich würde noch ergänzen wollen, also ich finde es super, super wichtig, dass wir die Politik adressieren, dass wir auch ihr Versagen anprangern und Lösungen fordern, die wir auch eben nicht alle selber natürlich bieten können, weil wir keine Expertinnen und Experten sind. Aber ich würde noch ergänzen wollen, dass wir auch inzwischen versuchen, unsere eigenen Lösungen und unsere eigenen Lebensvorstellungen abseits auch der Parteipolitik oder der parlamentarischen Politik umzusetzen.
Was heißt?
Genau, also ganz konkret würde ich da in NRW vielleicht das Camp for Future nennen. Und zwar ist das ein kleines Umwelt- und Jugendcamp, was wir, was die Bundjugend organisiert, aber auch mit Menschen zusammen, die eben nicht aktiv in der Bundjugend organisiert sind. Aber wir stellen so ein bisschen die Strukturen bereit und wir versuchen auf so einem Camp unsere eigenen Utopien so ein bisschen zu leben.
Also das heißt auch vermitteln, wie man im eigenen Alltag eben auch die Ziele verfolgen kann, die Sie formulieren? Umweltbewusster leben, mehr tun auch für die Umwelt und für das Klima im eigenen Handeln? Geht es darum?
Ja, auch. Also es geht auch um die individuelle Handlungsebene. Also es wird dort zum Beispiel vegan gekocht auf dem Camp oder es gibt aber vor allem Workshop-Angebote zu ganz verschiedenen Themen. Aber es geht auch darum, wie kann ich aktiv werden und wie kann ich Druck aufbauen. Also es geht auch darum, politische, systemische Grenzen zu verändern. Und es geht nicht nur um den individuellen Konsum und den individuellen Lebensstil, sondern es geht auch darum, wie kann ich politisch eben Druck aufbauen oder wie kann ich dadurch, dass so ein Camp existiert und dass man merkt, dass dort eine andere Art von Miteinander möglich ist, nimmt man ja schon Einfluss auf die Gesellschaft, wenn man das dann wieder weiterträgt sozusagen.
Ausbildung zum Aktivisten sozusagen.
Genau, ja.
Und ja, wir haben auch darüber gesprochen, dass zwar viel über die Jugendproteste gesprochen wird, aber eben ja so ein bisschen auch die Ungeduld zu spüren ist bei den jungen Menschen. Gleichzeitig, Carla Remzmer, haben Sie ja geschildert, dass immer mehr Menschen auf die Straße gehen, jung und alt, und dass sie durchaus auch spüren, dass sich was bewegt. Da wird jetzt viel drüber gesprochen und ja, die Frage, die Sie aufgeworfen haben, selbst wenn dann alle sich den Klimaschutz auf die Fahne schreiben, warum tut man nichts? Spüren Sie denn dennoch, dass sich schon etwas verändert hat?
Also auf jeden Fall von der politischen und gesellschaftlichen Debatte. Das Thema Klima ist in aller Munde aktuell, und das nicht nur irgendwie sozusagen in meiner Blase, wo sowieso alle Leute schon immer über das Klima gesprochen haben, sondern eben auch bei anderen Leuten und bei Gesellschaftsgruppen, die da vielleicht weniger früher gesprochen haben, in Parteien, wo Klimaschutz nie ein relevantes Anliegen war, am politischen Geschehen selber. Wir haben jetzt zwar irgendwie ein Klimakabinett, und das ist ja sozusagen schon mal, man denkt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist halt auch nur ein Schritt in die richtige Richtung, wenn dann irgendwie die Maßnahmen kommen, die so nach vorne das Ganze treiben und die sagen, okay, wir nehmen das jetzt wirklich in die Hand. Und da ist sozusagen das, weswegen wir ja auch noch weiter auf die Straße gehen, weil eben es ist nicht durch ein bisschen gesellschaftliche und politische Debatte gelöst, und auch ein Klimakabinett, was bisher noch nichts Vielversprechendes präsentiert hat und wo auch die Hoffnungen noch nicht so groß sind, bisher zeigen halt, dass wir weiter den Druck aufrechterhalten müssen und vor allen Dingen, dass wir eigentlich noch stärkeren Druck ausüben müssen, weil eben sozusagen nur die Debatte nicht reicht, sondern wir natürlich auch Maßnahmen brauchen, und gerade deswegen streiken wir irgendwie weiter. Man merkt immer mehr von der Klimabewegung, nicht nur von Fridays for Future, sondern auch von anderen Akteuren, die lauter werden, vehementer werden und das auch irgendwie nach außen tragen, nicht nur als Schülerinnen und Schüler, sondern eben auch andere Akteure. Und das natürlich, weil sich zwar was verändert hat, aber noch lange nicht genug.
Die Sorge um das Klima und dass zu wenig getan wird einfach für das Klima weiterhin, die treibt in vielen Teilen der Welt junge Menschen auf die Straßen. Die Schülerstreiks als Druckmittel, das haben wir jetzt auch gelernt und wieder gehört. Es wirkt, als sei die Jugend so umweltpolitisch interessiert wie selten zuvor. Professor Dr. Frank Hillebrand ist Kultursoziologe und er lehrt an der Fernuniversität Hagen, ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Hillebrand.
Ja, schönen guten Morgen.
Junge Menschen stellen lautstark Forderungen, die ja doch so oft als unpolitisch immer wieder bezeichnete Jugend geht auf die Straße. Man hat den Eindruck, dass das doch auch nicht wenige überrascht hat. Sie auch?
Nein, eigentlich nicht. Also ich hatte damit gerechnet, dass sowas geschieht. Und zwar, weil diese Form der Zusammenkunft von vielen Menschen, die ein Anliegen vortragen, ja schon seit den 60er Jahren im Prinzip eingeübt ist. Und wir haben dafür sehr viele Beispiele. Und das ist auch sehr gut so, wenn Sie sich vorstellen, dass vor den 60er Jahren es im Prinzip eigentlich nur von Gewerkschaftsbewegungen ausging und andere Formen des Protestes da, die ganz andere Interessen verfolgt haben, haben wir seit den 60er Jahren auch die Möglichkeit für relativ begrenzte Anliegen, die natürlich eine globale Bedeutung haben, dann viele Menschen zusammenzufinden, zu führen, die dann eben dadurch besonderen Druck ausüben. Und was gerade meine Vorredner und meine Vorrednerin gesagt haben, ist eben besonders wichtig. Sie müssen zusammenkommen, um zu zeigen, dass sie gemeinsam ein Interesse verfolgen. Und das können sie nur, wenn sie sehen, dass es ganz viele andere gibt, die das auch tun. Und dieses Camp, was Sie da angesprochen hatten, das ist genau so eine Form. Sie kommen zusammen, stellen fest, ach, ich bin nicht der Einzige. Es sind doch ganz viele andere da, die mit mir zusammen hier für diese Sache eintreten werden. Und schon haben Sie ein viel mächtigeres Gefühl, ein viel größeres Gefühl, dass Sie was verändern können. Und das muss auch fortgeführt werden. Das wäre mein Rat an die Bewegung. Nicht aufhören, immer weitermachen, weil sobald Sie damit aufhören, wird die Macht geringer, ne? Also dann ist einfach diese ganze Motivation, die sich jetzt alle aus diesen Zusammenkünften gezogen haben, nicht mehr so groß, und dann gehen sie wieder zurück in ihre Chatrooms und schreiben da irgendwas, was absolut nicht so viel Wirkung hat wie öffentlicher Protest auf der Straße.
Also das Gemeinschaftsgefühl als Antreiber, Sie forschen ja eigentlich zu Phänomenen auch der Popkultur,
ja,
haben schon mal einen Bogen geschlagen zum Rockfestival Woodstock, das vor 50 Jahren die Massen angezogen hat. Sie haben es schon ein bisschen beschrieben, dieses gemeinschaftliche Interesse, diese Idee davon, dass ich nicht alleine bin, und haben da die Parallele zu Fridays for Future gezogen. Ist das so, das verbindet das eine mit dem anderen?
Ja, das Woodstock Festival war ja in seiner Art deswegen so einzigartig, weil hier zum ersten Mal richtig über Hunderttausende von Menschen zusammengekommen sind der Hippie-Bewegung. Vorher waren das immer so 25.000, wenn es hochkam. Und dann haben die Hippie-Bewegung hat dann gesehen, wir können ganz viele sein und wir können das eben auch. Wir können das wunderbar durchführen. Ne? Wir haben also die Kunst, viele zu sein, den Menschen gezeigt und haben dadurch dieses Kunstwerk Woodstock geschaffen. Und genau das ist das, was wir bei anderen Protestformen genauso sehen. Also von Wackersdorf angefangen bis heute, dass es einfach darum geht, mit ganz vielen Menschen zusammenzukommen und dann zu zeigen, das können wir auch. Wir sind in der Lage, hier dann auch, wie es in Woodstock halt war, die wenige Nahrung zu teilen und nicht darum zu kämpfen, gemeinsam da zusammen zu sein und uns da nicht irgendwie konflikthaft gegenseitig anzumachen, sondern tatsächlich zu versuchen, gemeinsam eine schöne Zeit zu verleben. Und heute kommen eben dann, bei Woodstock war das eigentlich gar nicht so, da kam gar nicht so viel Protest zum Vorschein, das ist dann nur nachher.
Darauf wollte ich gerade nochmal aus, ja. Das ist ja dann der Unterschied auch zu heute, eigentlich muss man ja durchaus sagen, in Woodstock stand ja durchaus, das sagen auch viele Teilnehmer, die sagen, natürlich haben wir auch gegen Krieg protestiert, waren für Frieden und so, aber eigentlich ging es um uns um die Musik.
Genau.
Das ist vielleicht heute gerade andersrum. Zumindest mein Eindruck, dass jetzt hier wirklich ganz klar die politische Intention da im Vordergrund steht, den Druck, den man aufbauen will und die Musik vielleicht ja begleitend die Demonstrationen irgendwie ein bisschen netter machen kann.
Ja, die Musik war aber Katalysator damals. Ne? Also es war auch so, dass man diese Musik, man hat immer gedacht, die Menschen haben damals gedacht, ich bin der Einzige, der Jimi Hendrix hört. Ja, das hört doch sonst keiner. Mein Vater und meine Mutter, meine ganzen Verwandten sind alle dagegen. Ja, die sagen, was hörst du da für diese quietschende Musik? Ich höre vernünftige Musik. Und dann kommen die alle zusammen und stellen fest, da gibt es ja ganz viele andere, die das auch tun. Die wollen auch Jimi Hendrix hören und die kommen hier hin, um Jimi Hendrix zu hören. Mhm. Und genauso ist das jetzt auch. Also es kann ja auch verrückt sein, zu sagen, was Fridays for Future, kann man ja auch für verrückt halten. Ne? Das machen ja auch viele. Müssen Sie sich sicher sein, dass es andere gibt, die das auch genauso sehen. Und das ist dann der Katalysator, der jetzt wirkt. Jetzt wirkt das als Katalysator und das ist auch gut so, weil Sie haben jetzt erlebt, dass ganz viele Menschen in gleicher Absicht zusammenkommen. Wir werden feststellen, dass es dann irgendwann auch wieder Fraktionenbildung gibt wahrscheinlich und dass einige radikaler sind als andere. Aber immerhin, das Grundbedürfnis, ganzen Schwierigkeiten und diese Angst vor der Zerstörung unseres Planeten gemeinsam nach außen zu tragen und gemeinsam zu artikulieren, das ist ja schon mal gelungen und das hat ja großartige Wirkungen gehabt. Kaum eine Bewegung hat so viel direkten Erfolg auch in der Öffentlichkeit erzielt wie diese Fridays for Future Bewegung und das ist, wie gesagt, in diesem Fall ist das Thema der Katalysator. Es sind immer unterschiedliche Katalysatoren, ne, die Menschen zusammenbringen und in diesem Fall ist es eben das Thema und das ist ja fast besser, ja, weil es dann konkreter ist und wichtig wäre eben, dass das jetzt nicht einschläft, ne? Dass also diese Bewegung sich weiter trifft und immer wieder auch ihre Zusammenkünfte organisiert.
Klaus Farin, Sie sind als Publizist und Verleger in dem Bereich Jugendkultur tätig, haben auch das Bundesverdienstkreuz für Ihre Verdienste im Bereich Jugendkultur. Wenn Sie das hören, was uns Herr Hillebrand da gerade schildert, können Sie das nachvollziehen, dass es da so eine Art Sogwirkung gibt über das Thema, vergleichbar mit der Musik bei Woodstock?
Also wenn Jugendliche sich engagieren, es geht nie nur um die Themen, sondern es muss immer auch Spaß dabei sein. Also es geht immer auch um Gemeinschaft, es geht darum, dass die Aktionen eben auch Spaß machen, dass man Gemeinschaftsgefühl erlebt. So, das hat Jugendliche schon immer angetrieben. Insofern ist es eine Vergleichszahl. Und was auch noch vergleichend ist, wenn man sich genau, also jetzt nicht Woodstock als Festival wird häufig auch überschätzt, zumindest in seiner Wirkung für Europa, wenn man es mit diesen 68ern vergleicht, also Hippies, Studierende und so weiter, wenn man sich das genauer anguckt, obwohl die 68er den ganzen Begriff ja prägen für eine ganze Generation, waren es kleine Minderheiten. 5-7% der Studierenden haben damals nur demonstriert.
Genau, ja.
Also auch ein Großteil der Studierenden Ende der 60er Jahren war nie im Leben auf irgendeiner Demonstration. Und die haben auch nicht Jimi Hendrix gehört, sondern Roy Black. Also ein ganz anderes Phänomen. Und die Fridays, die Aktiven, sind heute natürlich auch eine Minderheit. Es ist nicht so, dass in jeder Schulklasse die Mehrheit demonstriert. Aber die Mehrzahl der Gesellschaft steht hinter ihren Forderungen. Genauso wie die Mehrzahl ja auch für eine menschlichere Flüchtlingspolitik ist. Nur die schlägt sich nicht nieder eben in den Parlamenten und auch in den Medien nicht. Und darin ist die Vergleichbarkeit, dass eine kleine Minderheit der Aktiven, auch bei den Fridays, jetzt eine Chance haben, in der Tat, wie zuletzt Ende der 60er Jahre, die Mehrheitsgesellschaft zu bewegen und zu verändern. darin glaube ich, die große Chance und die Vergleichbarkeit. Dass Jugendliche, junge Leute mal wieder nach langer Zeit die Gesellschaft sozusagen vorantreiben und die Chance haben, die Gesellschaft voranzutreiben, dass sehr, sehr ernsthafte Probleme wirklich angegangen werden.
Professor Frank Hillebrand, ich nehme an, dem können Sie gut folgen.
Ja, ich finde auch genau diese Wirkung. Woodstock ist für Europa nicht so wichtig wie für die USA. In den USA, da haben Sie vollkommen recht, ist es also wirklich ein Ereignis wie bei uns Watergate oder sowas. Aber dennoch, die Wirkung ist ja auch enorm. Also wenn Sie sich angucken, was die 68er-Bewegung auch erreicht hat am Ende, natürlich auch mit den Folgen, die dann negativ sind, dass man also projektorientierte Produktionsweisen hat, dass die Menschen viel mehr arbeiten, dass sie ausgebeutet werden, sind auch alles negative Folgen dieser Bewegung. Aber positive Folgen sind natürlich eine viel offenere Gesellschaft, ganz andere Geschlechterverhältnisse, die sich deutlich verbessert haben. Und so weiter. Und ich denke, da haben Sie ganz recht. Das ist genau das, was wir jetzt auch möglicherweise erleben, dass wir jetzt auch, natürlich, weil der Druck natürlich auch extrem groß wird durch die Fakten, dann tatsächlich eine Veränderung initiiert wird, die aber nur gelingt, wenn sich Menschen auf die Straße begeben und ihren Protest artikulieren. Sonst wird das nicht geschehen. Und das hat jetzt schon angefangen. Und ich bin optimistisch, dass das jetzt auch weitere Wirkungen haben wird.
Und darüber werden wir auch weiter sprechen. Ihnen erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diesen Aspekt, so einen Seitenaspekt, vielleicht aber doch einer, der uns nochmal auf einen anderen Weg getragen hat, einzubringen in diese Sendung. Professor Frank Hillebrand, Kultursoziologe, Sie lehrt an der Fernuniversität Hagen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Und ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, 00800 446 4464 zu wählen. Das hat ein Hörer gemacht, der schon ein bisschen länger in der Leitung wartet, Rainer Hahn aus Meckesheim. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und das, was wir gerade gehört haben, das verbindet Sie vielleicht auch ein wenig mit dieser Sendung noch mehr als die Fridays for Future-Bewegung, die Sie auch kennen. Sie haben unseren Kollegen im Telefonteam erzählt, dass Sie auch im Hambacher Forst gewesen sind. Sie sind ein aktiver Mensch, politisch engagiert, ist das
ja,
so?
Ja, eigentlich schon, seit der Studentenzeit. Mhm. Ich war früher im AStA in Bochum und wir hatten 50-jähriges Treffen in Bochum. Da war auch unter anderem Kurt Biedenkopf als Gast dabei, schon sehr betagt, und wir haben uns überlegt, was bleibt übrig von uns, und in der Diskussion wurde auch dann thematisiert, dass die neue Jugendbewegung für Umwelt for Future durchaus in die Fußstapfen treten könnte. Ich bin deswegen auch in den Hambacher Forst gefahren und war erstaunt über die Lebendigkeit und den Idealismus, der dort zutage trat, viel zartfühliger, kann ich fast sagen, als wir damals mit Steinen in der Hand oder auf die Polizisten losgegangen sind bei unseren Demonstrationen. Es war also viel ruhiger, viel freundlicher. Und was mich nur stört, ist eins: der lange Marsch, der fehlt. Ich hoffe, ich meine, jetzt ist natürlich gut, dass schon seit Wochen diese Bewegung läuft, aber was wir brauchen, ist der lange Marsch durch die Institutionen. Letzten Endes sind die Parteien die Machtträger in Deutschland, und wenn man was erreichen will auf Dauer, geht das nur über die Parteien. Und da fehlt die Jugend. Also ich bin selbst Ortsvereinsvorsitzender hier in Meckesheim, und ich muss sagen, uns fehlt also wirklich an allen Ecken und Enden die junge Generation, auch die mittlere Generation, die halt im Berufsleben voll engagiert ist, ist nicht mehr da. Und so können Parteien nur ausbluten. Und wenn man da nicht was macht, schauen Sie jetzt zum Beispiel diese skandalöse Verlängerung der Laufzeiten für die Braunkohlewerke. Was soll denn das? 40 Milliarden bis 2038 soll die Umwelt weiterhin vernichtet werden. Das geht einfach nicht. Wenn die Frau Merkel sagt, wir schaffen das, dann muss das doch auch für solche Fragen gelten. Und ich wundere mich, wieso da nicht wirklich mal dazwischen gehauen wird und warum wir da nicht über die Parteigrenzen hinweg zu Übereinkünften kommen, schnell was zu tun, ganz schnell.
Rainer Hahn, wir haben ja jüngere Vertreter hier in unserer Runde. Vielleicht geben wir das mal an Carla Rems mal weiter, der lange Marsch durch die Institutionen. Wir haben ja darüber gesprochen, welche Erwartungen Sie auch an die Politik haben. Können Sie sich vorstellen, das vielleicht auch anders zu unterwandern?
Ich persönlich kann mir das aktuell nicht vorstellen, weil was mir fehlt, ist auch der Wunsch von Parteien, also so die Offenheit für junge Leute, der Wunsch nach der Veränderung, auch die Bereitschaft für Veränderungen, weil das erlebe ich selber jetzt natürlich irgendwie nicht. Ich bin nicht parteipolitisch engagiert, aber ich kenne genug Leute, die es eben sind und die immer wieder darüber berichten und klagen, wie schwierig es eben ist für junge Leute, sich in Parteien einzubringen, weil sozusagen da viel auch beharren am Status quo und viel, alles muss in Trippelschritten passieren, da ist und sehr wenig Visionskraft, mal zu sagen, wir bauen irgendwie eine Vision von der Zukunft auf, in der wir irgendwie leben wollen. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe auch von Parteien zu sagen, okay, was ist denn die Zukunft, die wir uns irgendwie vorstellen? Und da kann man sicherlich sich verschiedene Bilder von haben. Und das ist auch total gut, dass es irgendwie da eine Bandbreite von Ideen gibt. Aber nicht nur zu sagen, okay, bisschen irgendwie Tropfen hier und ein Tropfen da auf einen heißen Stein. Und irgendwie damit holt man eben auch keine jungen Leute ins Boot. Und ich glaube, das ist ein großes Problem.
Aber vielleicht braucht man gerade deswegen die sehr aktiven Engagierten. Und sie zeigen sich ja sehr engagiert, die da vielleicht mal den Bruch irgendwie reinbringen.
Das Problem ist nur, dass die Engagierten in den Parteien sich alleine gelassen fühlen. Von denen, die eigentlich der gleichen Meinung sind, aber sich nicht trauen, reinzukommen. Ich meine, hier in unserem Wahlkreis ist der Abgeordnete Castellucci von der SPD, der sehr viel Jugendarbeit macht und schon eine Menge Jugendliche reingeholt hat. Aber das ist eine Ausnahme. Es braucht ja nicht so viele, wenn man sich überlegt, dass nur 4% der Bevölkerung überhaupt Mitglied in einer Partei sind. Oder vielleicht sind es jetzt nur noch 3%. Ich kenne die genauen Zahlen nicht mehr. Aber das sind sehr wenige, die schon sehr viel erreichen können. Wenn nur 10 in einen Ortsverein reingehen, der vielleicht nur noch 30 Mitglieder hat, die anderen sind weggestorben, was meinen Sie, was die leisten können, was die Erneuerung reinbringen können? Und so geht das überall. Gerade jetzt, wo es darauf ankommt, dass eine Erneuerung auch personalpolitisch in der Partei stattfindet, da können die sehr viel machen. Nicht nur in der SPD, sicher auch in den anderen Parteien. Ich meine, das ist wirklich leicht zu machen. Da muss man es einfach nur mal anfangen. Und diese Aversion gegen Parteien, die halte ich für äußerst schädlich.
Rainer Hahn, der Appell ist angekommen. Ich nehme an, auch die beiden jungen Vertreter haben ihn gehört. Wir danken Ihnen, dass Sie so vehement auch dafür einstehen und dass Sie sich weiter auch einsetzen für die jungen Menschen. Danke Ihnen nach Meckesheim erstmal. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Martin Hoffmann, der aus der Nähe von Hamburg uns angerufen hat und Kinder hat. Und welche Sorgen treibt Sie an? Treiben Sie an? Sorgen. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Ja, die Sorgen, die mich antreiben, ist eher so, was haben wir, die 50-plus-Generation, denn eigentlich jetzt hinterlassen? Denn wir haben selber demonstriert irgendwann mal in den 80er Jahren gegen Nachrüstung. Wir hatten Angst vorm Waldsterben, wir haben uns engagiert. Ich war selbst auch im ASTA. Aber irgendwie ist dieses Engagement dann weggegangen. Und irgendwie haben wir dann so weitergemacht wie immer. Wir sind geflogen. Wir machen Flugreisen, wir fahren mit dem Auto rum. Ich wohne in einer Gegend, wo sehr viele Leute mit sehr großen Autos rumfahren. Und ich denke manchmal so, Mann, welche Scham haben wir eigentlich und welche Scham haben wir, die 50-Plus-Jährigen, eigentlich verdient, dass wir das jetzt so hinterlassen, wie wir es jetzt tun.
Wie erklären Sie sich das, dass Sie einst ja auch dafür eingestanden sind und dann genau das gemacht haben, was Sie vorher noch angeprangert haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Mainstream. Das, was sehr gefährlich ist, dann einfach mitzuschwimmen und zu sagen, ja, die Sachzwänge sind dann da und dann fliegt man eben, weil es einfach schneller geht. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so, dass wir uns von Sachzwängen einzwängen lassen oder leiten lassen und dann nicht das tun, was eigentlich gut ist. Es ist dann immer noch einfacher, mal schnell mit dem Auto zu fahren. Es ist immer noch einfacher, mal schnell oder geht schneller zu fliegen. Und das, ich glaube, da ist viel Handlungsdruck für jeden Einzelnen, und dass man sich selber überlegen muss, neben all den politischen Dingen, die ja auch alle angesprochen sind in der Sendung, aber auch selber zu überlegen, wo kann ich eigentlich was machen und wo kann ich auch ein anderes Verhaltensmuster für mich lernen und auch weitergeben an andere, an Jugendliche und auch im Umfeld.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Ihre Kinder Ihnen da auch folgen, dass die in Ihre Fußstapfen insofern treten, dass sie vielleicht ein bisschen konsequenter auch an dem Klimaschutz festhalten, an den Forderungen, an dem Engagement?
Zum Glück ja. Also wir kriegen schon die Fragen und den Spiegel sehr klar vorgehalten, wie wir agieren. Und das ist gut so. Und ich hoffe, dass das bei vielen Jugendlichen genauso passiert. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Effekt sein kann, auch auf der politischen Ebene den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, so geht's nicht mehr.
Und man will es nicht mehr.
So ist es.
Martin Hoffmann, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben aus dem Raum Hamburg und geschildert haben, wie Sie die Sache auch als Anfang 50-Jähriger sehen. Wir werden weiter diskutieren, was wir dringend ändern müssen, die Jugend und ihre Forderungen hier in der Lebenszeit. Was wir dringend ändern müssen, so haben wir unsere Sendung heute hier überschrieben. Einige haben uns geschrieben und auch kritisch durchaus geschrieben, so viel Unsinn auf einmal, jugendlicher Eifer, jugendliche Panik, dümmlich argumentiert. Die Wissenschaft ist sich durchaus nicht einig in der Analyse, schreibt uns etwa Sigrid Busch. Sie wird sich diesen jugendlichen Forderungen nicht anschließen, noch sie gehorsam befolgen. Und geschrieben hat uns auch Clemens Küchler. Wie immer bei diesem Thema eine einzige Lobhudelei, kritisiert er auch uns als Deutschlandfunk auf die Klimaaktivisten. Keine kritische Frage bezüglich der Umsetzbarkeit der Forderungen bzw. der Auswirkungen solcher Forderungen. Und geschrieben hat uns Sven Heidecke, er kann es nicht mehr hören, der wievieltausendste Scheindiskurs zum Thema wir retten unsere Welt, Kampf dem Klimawandel mit ein bisschen mehr vegan, mehr E-Scooter, mehr Foodsharing, alle Diskussionen, wir müssen mehr tun, sind doch nur Scheindebatten, denn wer von uns will denn wirklich massiv verzichten? Und das passt ja auch ein bisschen zu dem, was wir vor den Nachrichten von unserem Hörer Martin Hoffmann gehört haben, wer will eigentlich wirklich verzichten, wenn wir mal ehrlich sind. Er ist 53 Jahre alt, hat uns geschildert, dass er sich jetzt fragt, was wir hinterlassen haben. Das Engagement, das er einst an den Tag gelegt hat, das dann auf einmal weg ist, vielleicht auch aus einer Form von Bequemlichkeit. Und Aaron Goldbach, der bei mir hier im Studio sitzt, Vorstandsmitglied bei der Bundjugend NRW ist, hatte den Finger gehoben, dann kamen die Nachrichten. Aber wenn Sie nochmal darauf eingehen wollen, dann gerne, dann ist die Zeit jetzt da.
Ja, ich würde das alles sogar so ein bisschen verbinden, glaube ich. Ich möchte nochmal an alle Menschen, die zuhören, sagen und die vielleicht auch schon älter sind und das Gefühl haben, sie haben vielleicht nicht genug getan. Und ich würde sagen, da kann ich für viele sprechen, es ist nie zu spät. Ja, also man kann auch jetzt noch was tun. Wir brauchen alle Menschen, die etwas tun wollen und können. Und da sollte man sich, kann man sich durchaus einfach beteiligen. Und aber ich sehe auch, es ist, also ich merke das ja bei mir selber, es ist schwer, anders zu sein. Es ist schwer, anders zu handeln, anders sich zu benehmen als die Mehrheitsgesellschaft oder als das Umfeld, in dem man aufwächst.
Und es ist auch durchzuhalten dann, auch wenn dann Kinder da sind, wenn das, die Lebensverhältnisse sich ändern.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube wirklich, dass es da auch massive Zwänge gibt oder ja, einfach auch so eine Bequemlichkeit vielleicht, aber das ist ja auch voll, also gar nicht negativ, sondern vollkommen verständlich, dass man ja dann auch einen anderen Fokus hat, worum man, wenn man sich um Kinder kümmern muss, ja, dass man sich da anders verhält. Aber ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, sozusagen, dass wir eine andere Gesellschaft schaffen, in der es dann möglich ist, eben, dass auch das Platz hat, dass auch das passieren kann, ohne dass wir auf eine Katastrophe zusteuern. Ja, und natürlich macht es da traurig, die eben genannten Stimmen zu hören, denen ich natürlich nicht recht geben kann. Ja, es ist schade, dass das immer noch so, genau, das ist nämlich der Gegendiskurs, der irgendwie geführt wird, dass, ja, dass das alles eh Unsinn ist. Die Wissenschaft ist sich sehr einig. Da gibt es da gibt es keine Diskussion eigentlich.
Man muss ja sagen, es ist ja durchaus gespalten. In der Wissenschaft ist es nicht einhellige Meinung, dass das gut ist, was Fridays for Future macht. Wobei es natürlich sehr viele gibt, die angeschlossen sind. Aber auch unter den jungen Menschen kann man ja nicht sagen, es ist die Jugend heute, die auf die Straßen geht, sondern es ist ein Teil der Jugend. Wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld, in Ihrem Freundeskreis? Wie wird da diskutiert?
Genau, also bei mir persönlich tatsächlich ist es sogar so, also ich bewege mich natürlich auch in einem Umfeld, im studentischen Umfeld, in einem jungen Umfeld. Da wird schon auch viel darüber gesprochen oder einiges getan auch, aber ich habe durchaus auch viele Freundinnen und Freunde, die da nicht so aktiv sind und die sich nicht so sehr um das Thema kümmern. Also auch das merkt man natürlich. Natürlich sind es nicht alle und es ist nicht die Jugend, die irgendwas macht. Aber ich glaube eben, das ist sehr wichtig, dass wir versuchen, alle mit ins Boot zu holen, weil es auch nur so gelingen kann.
Wir haben einen Hörer in der Leitung. Hans Alois Josten hat uns aus der Rhön angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was halten Sie von der Jugend und Ihren Forderungen?
Die Forderungen halte ich wunderbar, aber wie Sie das durchsetzen wollen, das wird wohl nicht funktionieren. Denn wir ändern niemals die anderen, wir ändern nur uns selbst. Und da gibt es nur einiges zu tun. Das ist zuallererst mal Verzicht. Denn die Welt, die um uns herum wächst, das ist ja der perfekte Wahnsinn. Wenn wir uns vorstellen, dass es also irgendwann mal in naher Zukunft einen automatischen Verkehr geben soll, also dass wir uns in Kisten reinsetzen und von denen gelenkt werden, nachdem wir angegeben haben, wo wir gerne hin möchten, dann wird davon gesponnen, dass Drohnen durch die Luft fliegen mit uns, weil es ja auf den Straßen zu eng ist. Und damit verbunden, mit unserer ganzen Lebensführung, mit unserer Art, wie produziert wird, mit unserer Art, wie wir selber konsumieren. Das geht ja auf einen Energieverbrauch hin, der mit niemals hergestellt werden kann. Die Energie kann niemals hergestellt werden mit irgendwelchen Bio-Einsparungen oder Veränderungen. Es wird immer ein vieles mehr sein von dem, was überhaupt zur Verfügung ist. Also wir
das heißt, Sie sagen,
gewöhnen uns ein energiefressendes Leben an.
Das heißt, Sie sagen, wenn wir nicht generell unseren Konsum ein bisschen zurückschrauben, dann wird keine alternative Energie der Welt irgendwie helfen, dass es trotzdem Probleme damit gibt, dass wir Teile unserer Ressourcen verbrauchen. Karla Remzma, immer wieder bei sich selbst anzusetzen und zu sagen, also es geht um den Verzicht. Das ist ja durchaus was, was Sie anfangs auch formuliert haben, dass es eben tatsächlich einen Wandel geben muss, der ganz anders aussieht, der eben nicht mehr im Wachstum aussieht, sich auswirkt. Ist das eine Hoffnung oder würden Sie sagen, naja gut, wir haben da vielleicht sogar schon auch in der Gesellschaft Ansätze?
Ja, Ansätze haben wir immer, aber die paar Leute, die das machen, die gelten als Spinner. Die sind nicht trendsetzend.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, Herr Justen. Und auch diese Anregung gebe ich mal in die Runde. Karla Remzma habe ich schon angesprochen. Wie sehen Sie das?
Also natürlich wird sich massiv Dinge in unserem Leben irgendwie verändern werden. Es wird sein, die Art und Weise in ganz, ganz vielen Facetten, irgendwie, wie wir aktuell leben. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir das auf die Verantwortung der Einzelpersonen abwälzen können, weil dann passiert genau das, was wir jetzt haben, dass die Politik sich irgendwie darin ausruht, wir weiterhin die massiven Emissionstreiber wie zum Beispiel Kohle, Öl und Gas subventionieren, dass Einzelpersonen sagen, das ist doch irgendwie, was ich mache, ist eh egal, das macht keinen Unterschied. Und dann passiert gar nichts. Und dann bleiben wir beim Status quo, den wir jetzt haben. Und wir brauchen eine so grundlegende Transformation unseres Wirtschafts- und Verhaltenssystems und unseres politischen Systems, dass es eben heißen muss, okay, wir brauchen große Treiber, die Sachen verändern. Und es ist total absurd, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt sage, okay, ich esse vielleicht irgendwie kein Fleisch mehr, aber gleichzeitig ist die Stadt und beziehe Ökostrom, aber die Stadt, in der ich wohne, hält ganz viele Aktien von RWE und finanziert damit sozusagen die Tagebaue im Rheinischen Revier. Und da ist so eine große Diskrepanz auch an der Wirkmächtigkeit, die Aktionen haben können und die einzelne Verhaltensänderung haben können, dass wir deswegen so vehement an die Politik appellieren und sagen, wir brauchen diesen systematischen Wandel und wir brauchen vor allen Dingen auch einen Wandel dahin, dass unsere Gesellschaft so am Ende aussieht, dass, weil jetzt, wenn ich mich jetzt entscheide und irgendwie frei eine Entscheidung treffe, im Zweifelsfall ist sie klimaschädlich, weil irgendwie so nach Bequemlichkeitsaspekten und im Zweifelsfall auch nach Preisaspekten entscheidet man sich für zum Beispiel Fliegen ist schneller, ist günstiger als irgendwie mit der Bahn fahren innerhalb Deutschland im Zweifelsfall. Und dann entscheide ich mich dafür. Und wir brauchen eine Transformation, dass im Zweifelsfall, egal welche Entscheidung ich treffe, sie immer klimafreundlich ist, außer ich entscheide mich ganz bewusst dagegen. Mhm. Aber dass die erste, die man trifft, erstmal klimafreundlich wäre. Und das geht nur politisch.
Ich würde dennoch gerne insofern einhaken, weil das auch in den Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer zu spüren ist, dass in den Zielen eigentlich gar nicht so viel Widerspruch steckt, sondern in der Form, wie man sie erreichen will, da haben doch einige erhebliche Zweifel. Also in dem Sinne, dass wenn man auf die Straße gehen möchte, dann ist das schön und gut, aber was folgt als nächster Schritt? Wie lange kann dieser Druck reichen, damit sich etwas verändert und damit auch im Bewusstsein sich etwas verändert? Und wir hatten da ja jetzt verschiedene Ansätze, eben wie gesagt von unseren Hörerinnen und Hörern, die zum einen vorgeschlagen haben, gehen Sie in die Parteien, versuchen Sie dort was zu ändern, versuchen Sie von innen heraus eben mehr zu erreichen und der andere Vorschlag zu sagen, versucht es doch in die Gesellschaft zu tragen, zeigt, wie es anders geht und bleibt dran und gebt nicht auf. Und all diese Dinge. Also ich will damit nochmal zusammengefasst nur kurz sagen, man merkt an den Reaktionen, dass die Ziele zwar klar unterstützt werden auch weitestgehend, aber dass dieses immer wieder fordern und selber vielleicht nicht so stark dahinter Druck machen persönlich, dass das eher in Kritik geraten ist oder zum Teil nicht ganz verstanden wird. Ziehen Sie sich diesen Schuh an?
Nee, ich finde, das ist also, Entschuldigung, das erinnert mich immer ein bisschen an diesen Vorwurf, das sind diese Schüler, die werden von ihren Eltern mit den SUVs zur Klimademo gebracht und es stimmt einfach nicht und ich kann es nicht mehr hören, ehrlich gesagt, weil das ist wirklich, wenn ich mir überlege, die Leute, die ich kenne, die zu uns auf die Demos kommen, das sind ganz viele inspirierende junge Leute, die sehr viel machen außerhalb dessen, dass sie zu Demos kommen, die im Zweifelsfall dieses Thema in die Klassenzimmer und an die Abendessenstische mit ihren Eltern tragen, die im Zweifelsfall irgendwie vor dem Sommerurlaub auf ihre Eltern einreden und sagen, hey, lass doch mal irgendwie mit der Bahn nach Italien fahren. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Die sagen, hey, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, obwohl die Familie es vielleicht irgendwie macht. Und die dadurch dieses Thema, die aber auch zum Beispiel in der Schule sagen, hey, wir organisieren jetzt einen Nachhaltigkeitstag und machen einen Tag für Nachhaltigkeitsbildung. Und diesen Leuten, die so viel machen, dann vorzuwerfen, sie wären, seien nicht engagiert genug und weil sie selber persönlich nicht engagiert genug seien, könnten sie keine hohen Ziele haben. Und an die Leute, die in der Verantwortung für unsere Zukunft sind, weil Politikerinnen und Politiker sind die Leute, die gesellschaftliche Verantwortung für politische Entwicklungen tragen und deswegen auch für ganz viele zukünftige Entwicklungen tragen, dass sie zu dem, was sie selber tun, auch noch an die appellieren und dass das irgendwie nicht ginge, das ist, finde ich, ein Vorwurf, den wir uns auch nicht mehr machen lassen müssen. Das war am Anfang vielleicht so, als noch es hieß, die wollen doch alle nur schwänzen. Und dann hat man festgestellt, Mist, die streiken auch in den Ferien. Mist, die hinterlassen auch gar keinen Müll nach ihren Demos. Das ist jetzt so der nächste Vorwurf in so einer Reihe, wo man versucht, ein Anliegen zu delegitimieren und vor allen Dingen auch sozusagen da auf diese dieses ständige Reden der Politik, die ja auch irgendwie sozusagen gleichzeitig Kampagnen fährt, die sagen, du musst unbedingt deinen Müll trennen, aber selber irgendwie halt, wie gesagt, Kohle, Öl und Gas subventioniert, Fliegen nicht besteuert, all solche Sachen irgendwie nicht macht. Und diese Diskrepanz, darauf muss man halt auch mal hinweisen. Und das reicht eben nicht alles nur durch individuelle Verhaltensänderungen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr legitim, dass alle jungen Leute eben auch an die Menschen appellieren, die sie nicht mal wählen können, aber die eben Verantwortung für ihre Zukunft haben.
Und das möglichst lautstark, die Jugend und ihre Forderungen, Klaus Farin, als Beobachter eben auch der Jugendkultur und auch der Jugendproteste. Es ist ja sicherlich auch normal, dass gerade junge Menschen für etwas auf die Straße gehen, für etwas kämpfen. Und dann den langen Atem behalten? Also wie haben Sie das im Laufe der Jahrzehnte beobachten können?
Also es ist zunächst ja auch immer die typische Reaktion von vielen Erwachsenen, nicht Jugendliche ernst zu nehmen, wenn sie sich auf die Straße stellen, sondern sie erstmal zu kritisieren und ihnen Dinge vorzuwerfen, die die Erwachsenen selber auch nicht machen. So, die sollen nochmal ihren Müll aufräumen, sagen dann Erwachsene, die sich überhaupt nicht um Müll kümmern und so weiter. Das ist eine typische Reaktion. Aber was die Jugendlichen gerade motiviert, ist, dass sie im Großteil der Gesellschaft doch sehr ernsthaft sich mit auseinandersetzt, dass sie also Erfolge haben. Das ist wichtig. Wenn Jugendliche das Gefühl haben, mir hört eh keiner zu, ich kann mir nackt über die Straße laufen, das interessiert keinen, dann ist so eine Bewegung schnell vorbei. Und das passiert ja im Augenblick nicht. Also so viel Anerkennung und Respekt, den auch Jugendliche bekommen über diese Aktion, der ist natürlich sehr motivierend. Und da ist natürlich auch viel Scheinheiligkeit dabei, aus Reihen der Politik eben. Selbst der CSU-Ministerpräsident stellt sich ja jetzt so dar, als wäre er gerade bei den Grünen Mitglied geworden.
Aber mitlaufen ohne, würde er nicht.
Ohne dass es eben ja praktische Folgerungen hat. Aber aus dem Rest der Gesellschaft hat es eben doch sehr viel Anerkennung gegeben. Deswegen glaube ich, wird das auch eine lang anhaltende Bewegung sein, zumal dieses Thema Umwelt schon immer seit Jahrzehnten ein ganz zentrales Thema von Jugendlichen ist. Also Umwelt, Krieg, Frieden, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Gewalt und auch Tiere und Tierschutz, Tierrechte sind immer schon langanhaltende Themen, keine spontanen Themen. Und deswegen wird es, glaube ich, sehr, sehr lange noch Jugendliche begleiten. Und sie werden, glaube ich, auch mitbekommen und beobachten, ob die Erwachsenengesellschaft wirklich darauf reagiert.
Und anknüpfend daran, wenn man mal schaut, die Demonstrationen gegen das Waldsterben, die Friedensdemonstrationen, die Proteste gegen die Atomkraft, das waren ja alles Bewegungen, die vor allem von jüngeren Menschen ausgegangen sind. Da hat man dann Ähnliches gehört. Also wir werden die Jahrtausendwende nicht erreichen, das erinnere ich mich noch gut. Wir müssen den Planeten retten. Wenn man das sieht, Rentnerbewegungen, die gibt es ja eher selten. Nochmal so ein bisschen dahingehend, was muss sich da anschließen? Also muss daraus Engagement folgen? Was würden Sie sagen?
Naja, ich meine, die schwarze Karte liegt nun bei der Politik. Also das ist die einzige, die bisher nicht reagiert hat, also faktisch nicht, außer mit opportunistischen Reden. Es gibt ja immer diese Diskussion um, also was wir eben auch schon hatten, so um Konsumverzicht und wir müssen alle ein bisschen leiden, damit es uns gut geht, was natürlich unsinnig ist. Natürlich müssen wir alle auch über unseren Konsum nachdenken, keine Vielflieger werden, wenn wir nicht vegetarisch leben wollen, dann wenigstens weniger Fleisch essen. Wenn wir in einem Billigmarkt ein T-Shirt für 3 Euro entdecken, das nicht kaufen, weil wir mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen, dass das von Kindersklaven angefertigt wurde und so weiter. Nachdenken schon. Aber das ist alles nur ein Nebeneffekt, der wichtig ist, weil wir ja von anderen nichts fordern können, weil wir selber uns nicht, sagen wir mal, vorbildhaft verhalten. Aber im Grunde genommen geht es um eine politische Frage, was Carla ja auch schon gesagt hat. Gelingt es und will die Politik das, die Fossilindustrie zu zwingen, Rohstoffe, Öl, Kohle, Gas, mit der derzeit Aktionäre noch Billionen Euro weltweit verdienen können, diese trotzdem im Boden zu lassen? Diese Industrie zu stoppen, das ist die entscheidende Frage. Alles andere wird daran nichts ändern können. Das heißt, die Karte liegt bei der Politik. Die Politik muss reagieren. Wenn die Politik nicht reagiert, und zwar ernsthaft durch Taten, dann sieht es sehr schlecht aus. Und auf kommunaler Ebene sehen wir ja schon viel. Es gibt ein Bündnis von mehreren tausend Bürgermeistern, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen energieneutrale Stadt machen. In den letzten 15 Jahren haben mehrere hundert Kommunen zum Beispiel ihre kommunalen Energiewerke zurückgekauft. Also sie warten vor in solchen Konzernen weggenommen oder abgekauft und machen nun eine ganz andere Politik. Also es gibt Ansätze, aber bisher eben nur auf der kommunalen und regionalen Ebene. Und leider überhaupt nicht auf Bundesebene und auf der Länderebene.
Und Sie haben die Kohleindustrie angesprochen und Sie kennen den Berliner Politikbetrieb. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass da mehr Lobbyisten unterwegs sind als Journalisten und Politikvertreter zusammen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in Brüssel am Sitz der Europäischen Union muss es ähnlich umtriebig ja auch zugehen. Da passiert ja viel auch hinter den Kulissen. Haben Sie dennoch Hoffnung, wenn Sie sagen, die Politik muss sich ändern? Sie haben die Kommunalpolitik angesprochen, die ja ganz anders agieren kann als möglicherweise die Politiker in Berlin. Muss es nicht da auch eine Lobby für die jungen Menschen und deren Zukunft vielleicht geben? Muss man nicht da eine parallele Druckinstitution aufbauen?
Ich meine, die Lobby gibt es ja. Allein wenn man Umfragen, Politiker sind ja angeblich immer so umfragegläubig, dann wissen sie, dass 2/3 der Menschen in diesem Land, nicht nur Jugendliche, eine andere Klimapolitik wollen. Also die große Mehrheit ihrer Wähler und Wählerinnen will das eigentlich. Und zwar nicht nur junge Leute, bis in die späten 60er Jahre hinein mit großer Mehrheit. Also wenn Politik sich opportunistisch verhalten würde, würden sie eine radikale Klimapolitik nun fahren. Das machen sie nicht. Und ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass die Politiker und Politikerinnen, die das professionell betreiben, auf Bundes-, Landesebene, und die sich inzwischen seit Jahren und Jahrzehnten nur in Parlamenten und ihren Parteistrukturen bewegen, damit sozusagen sozialisiert werden, dass so dieser Neoliberalismus und die freie Marktwirtschaft ein Naturzustand sind. Man darf gar nicht daran denken, da irgendwas zu ändern. Sie sich gar nicht trauen, einzugreifen. Und das gilt wirklich von CSU bis zu Grünen. Dort findet man ja auch keine radikalen Vorschläge, daran was zu ändern. Also ich glaube, dass in der Tat die Parteien, die Politik sozusagen von unten durch eine jüngere Generation, auch von Politikerinnen überwiegend, wenn man so den Einschlägenanalysen trauen darf, neu aufgebaut werden muss. Und erst dann, um auf diesen Höreranruf auch zurückzukommen, erst dann macht es meines Erachtens auch Sinn für Jugendliche, sich wieder diesen Parteien anzuschließen. Im Augenblick wäre das reiner Masochismus, in diese Parteien zu gehen.
Aaron Goldbach, Sie haben sich noch zu Wort gemeldet gerade.
Ja, genau. Ich würde, also ich finde das sehr wichtig und stimme dem auch zu. Allerdings würde ich versuchen, nochmal gerne den Politikbegriff auch so ein bisschen zu erweitern. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass es reicht, in die Kommunalpolitik zu gehen, in die parlamentarische Politik zu gehen und dort dann die Veränderungen zu erreichen. Also ich finde es sehr wichtig, dass das gefordert wird, weil die Machtstrukturen, die sind im Moment so, dass eben dort die größte Macht liegt. Aber ich denke, auch das müssen wir aufbrechen. Ich glaube, wir müssen da hinkommen, mehr auf einer anderen Ebene zu arbeiten, mehr auf einer lokalen Ebene, aber abseits von der Parteipolitik, abseits von diesen Machtkämpfen, einfach unsere eigenen Vorstellungen leben, zum Beispiel solidarische Landwirtschaften aufzubauen oder kleine Jugendverbände, die vor Ort irgendwas Kleines machen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, da viele Alternativen auch mal auszuprobieren, auch einfach mal da zu agieren, abseits eben von der Parteipolitik.
Und Carsten Bühler hat uns angerufen aus Berlin, ein Hörer, der 46 Jahre alt ist und bei Friday for Future engagiert. Ist das richtig?
Ja, ich engagiere mich da, also nur so weit, dass ich mich für das Thema interessiere, schon seit vielen Jahren. Leider wurde dieses Thema ja irgendwie vernachlässigt. Sonst hätten wir nicht diese Klimakatastrophe, die wir jetzt haben. Und es ist, finde ich, traurig, dass das sich jetzt ein junges Mädchen da hinstellen muss, um das halt zu, bis man das sieht. Also Klima wird sich wandeln, wir müssen handeln, das ist mein Spruch. Und das gilt für alle. Also ich steige in kein Flugzeug, ich fahre kein Auto und probiere mich halt so zu ernähren, dass ich auch da weniger CO2 halt ausstoße. Aber das müsste jeder machen. Sonst fahren wir gegen die Wand und das will ja keiner von uns, hoffe ich doch.
Das heißt, es ist der Appell an uns alle, uns in irgendeiner Form mal an die eigene Nase zu packen und zu gucken, wo können wir was tun.
Ja, natürlich. Hier ist die Flächenversiegelung hier in Berlin. Hier wird alles zugebaut, zugepflastert. Die Stadt wird immer heißer. Bei Starkregen weiß das Wasser nicht mehr hin, wo es soll. Überflutung haben wir hier, habe ich vor 2 Wochen erlebt hier wieder. Also es muss wirklich was passieren, sonst es kann nicht mehr so weitergehen, finde ich.
Herr Bühler, auch Ihnen danke schön, dass Sie uns angerufen haben und uns übermittelt haben, wie Ihre Haltung zu diesem Thema ist, die Jugend und Ihre Forderungen, was wir dringend ändern müssen, das müssen wir möglicherweise auch bei uns mal überprüfen, was wir ändern können. Wenn wir jetzt auf die Jugendproteste schauen, der letzten 1,5 Jahre etwa, wo geht die Reise noch hin, Aaron Goldbach, was würden Sie sagen?
Ich glaube, die Reise geht hin zu einer utopischen, zu einer anderen, zu einer besseren Gesellschaft. Und zwar.
Also den Optimismus haben Sie ganz tief in sich.
Absolut. Okay. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, den muss man haben. Vielleicht holt einen die Realität irgendwann ein. Ich hoffe es nicht. Aber ich glaube, ich glaube an einen Wandel unserer Gesellschaft auf allen Ebenen. Für ein besseres Leben für alle Menschen und Tiere und für die Natur insgesamt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, Carla Remsner. Sehen Sie es ähnlich? Also man muss diesen Optimismus in sich tragen, damit man durchhält?
Ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Optimismus, sondern ein realistischer Zukunftssinn, irgendwie zu sagen, das ist das Einzige. Also natürlich ist es auch optimistisch und es trägt auch Hoffnung in sich, aber es ist vor allen Dingen auch irgendwie sozusagen die einzige Möglichkeit, wie ich mir eine Zukunft vorstellen möchte. Und gleichzeitig erlebt man das aber ja auch irgendwie, dass es immer mehr Leute gibt, die sich irgendwie einbringen, auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen und auch für ganz unterschiedliche Themen auch. Also Klima ist ja nicht das einzige Thema, was irgendwie, also es ist super, super relevant, aber es gibt auch andere wichtige Themen und wo man merkt, es gibt vermehrt junge Leute, die sagen, okay, ich nehme Dinge in die eigene Hand und das gibt einem, glaube ich, auch einen Grund für diese Hoffnung, weil man irgendwie sieht, okay, Leute bauen eben sozusagen alternative Konzepte und Lebensrealitäten irgendwie auf. Und genau, das gibt irgendwie Hoffnung. Gleichzeitig zeigt es aber auch, wie dringend es nötig ist, dass wir so grundlegend Sachen in der Gesellschaft transformieren.
Den Planeten nicht zu vernichten, ich glaube, da sind sich alle einig, das wollen alle, denn darauf leben wir ja, Klaus Farin. Sind Sie ebenfalls gut gestimmt und sagen, ja, vielleicht ist diese Generation, sind diese jungen Menschen, die aktuell gerade auf die Straße gehen, diejenigen, die tatsächlich die Wende bringen können, die den Druck aufrechterhalten können?
Es gibt ja auch keine Alternative. Wir erleben ja heute schon, dass Millionen Menschen sozusagen ihre Städte, ihre Dörfer, ihre Heimat verlieren, wandern müssen, sterben schlicht, auch heute schon am Klimawandel. Und deswegen gibt es ja keine Alternative für die Menschheit als solche. Positiv allerdings sehe ich auch, nicht nur Jugendliche, sondern eben, dass insgesamt wir wirklich im Augenblick in großen Teilen eine offene Gesellschaft haben. Also dass viele Menschen eben auch das zur Kenntnis nehmen, dass es nicht so weitergeht. Und das ist ganz egal, ob ich nun bei Jugendlichen in der Schulklasse bin oder bei der Polizeigewerkschaft neulich oder in einem Dorf unterwegs war, in einer Kleinstadt, wo der Bürgermeister mir den Ort gezeigt hat und was da alles passiert, eine Menge. Und ich habe gar nicht getraut, mich zu fragen. Ich dachte, das ist ein Grüner. Am Ende kam raus, es ist ein CSU-Bürgermeister. Also quer durch alle, auch das ganze politische Feld, gibt es viele Menschen, die wirklich das begriffen haben. Und da haben wir eigentlich Chancen, wie seit langem nicht mehr, dass so eine Offenheit da ist und auch anerkannt wird und eine Bereitschaft da ist, sozusagen jetzt noch zu reagieren und schnell zu reagieren und auch dafür Dinge in Kauf zu nehmen und so weiter und auch die Politik unter Druck zu setzen.
Und das war auch das Schlusswort dieser Lebenszeit, was wir dringend ändern müssen, die Jugend und ihre Forderungen. Ich bin Petra Einzinger, bedanke mich fürs Zuhören.